Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie bei Radio Neue Hoffnung ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo zu Ihnen und er fährt fort mit dem Buch Esra und zwar dem sechsten Teil. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf. Als Schriftlesung möchte ich Ihnen zu Anfang den Psalm 64 vorlesen. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze. Behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Sie ermutigen sich zu einer bösen Sache, verabreden sich, heimlich Schlingen zu legen. Sie sagen, wer wird sie sehen? Sie ersinnen Tücken, wir sind fertig, ersonnen ist der Plan. Und das Innere eines jeden, ja, sein Herz ist unergründlich. Aber Gott schießt einen Pfeil auf sie. Plötzlich werden sie verwundet und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, so dass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen, das hat Gott getan, und erkennen, dass es sein Werk ist. Der Gerechte wird sich freuen im Herrn und auf ihn vertrauen, und alle aufrichtigen Herzen werden sich glücklich preisen.
Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen. Das Kapitel 4 vom Buch Esra ist tatsächlich ein schwieriges Kapitel. Wenn ihr das vielleicht einmal gelesen habt, was ich annehme, dann habt ihr vielleicht bemerkt, es ist kein einziges Wort von Freude darin. Nur Anfechtung, Kampf, Streit, Feinde und selbst so schlimm, dass wir sehen, dass hier in Esra 4 der Bau des Tempels aufhört, zeitweise. Trotzdem müssen wir über dieses Kapitel nachdenken. Ich denke, es gibt hier einige Hinweise auf die Gemeinde Jesu Christi der Endzeit. Und vor 2 Wochen haben wir schon die ersten 3 Verse miteinander behandelt. Dann dachte ich, naja, dann machen wir in 2 Wochen den Rest. Ich bin nicht fertig gekommen. Wir machen heute nur die Verse 4 und 5 und dann, wenn der Herr es schenkt, nächsten Sonntag den Schluss von diesem Kapitel. Ich hoffe, dass ich dann fertig bin nächsten Sonntag. Also Esra 4 und 5, aber für den Zusammenhang lesen wir nochmals ab Vers 1. Esra 4 ab Vers 1 bis Vers 5. Als aber die Widersacher Judas und Benjamins hörten, dass die aus der Gefangenschaft zurückgekommen waren, dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauten, kamen sie zu Zerubabel, Jeschua und den Sippenhäuptern und sprachen zu ihnen, wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhadons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Aber Serubabel und Jeschua und die anderen Häupter der Sippen in Israel antworteten ihnen: Es ziemt sich nicht, dass ihr und wir miteinander das Haus unseres Gottes bauen, sondern wir allein wollen bauen dem Herrn, dem Gott Israels, wie uns Kores, der König von Persien, geboten hat. Und jetzt Vers 4 und 5. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kores, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Bis soweit Gottes Wort. Das Kapitel geht ja noch einige Verse weiter, aber das dann, so der Herr will, nächste Woche. Stellt euch einmal vor, hier Vers 4, was hier steht. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos. Also, das sind sehr traurige Aussagen. Und das ganze Kapitel ist so. Trotzdem, wenn wir das Buch Esra behandeln, dann muss man das miteinander durchnehmen. Und es ist eine Tatsache, und wir müssen das zur Kenntnis nehmen, dass der Tempelbau damals durch Widerstand von Feinden zum Stillstand kam. Das ist keine Kleinigkeit. Vor 2 Wochen haben wir das miteinander schon zum Teil durchgenommen. Und da haben wir gesehen, dass der weise Prediger Salomo recht hatte, als er sagte in Prediger 1, Vers 9, was geschehen ist, das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Und tatsächlich, das ist so. Denn diese Zusammenschwörung in Esra 4, ihr müsst das heute einmal lesen, ja? Diese Zusammenschwörung damals in Esra 4 war nichts anderes als ein antiker Versuch. Oder man kann sagen, als ein erster Versuch, eine falsche Einheitskirche zu gründen. Sprich, eine ökumenische Bewegung zu schaffen. Denn wenn man das jetzt alles durchnimmt und studiert, wir machen das heute Morgen, dann sieht man, dass diese Leute, die damals Esra und die Juden angefochten haben, dass diese Leute der zusammengewürfelste Haufen war, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und nicht nur, weil es verschiedene Völker waren. Es waren verschiedene Völker, wir sehen das nachher. Aber weil jedes dieser Völker seine eigene Religion hatte, seinen eigenen Gott hatte, seinen eigenen Gottesdienst hatte, seinen eigenen Glauben. Und daneben, sage und schreibe, diente man auch noch ein bisschen dem alleinigen wahren Gott, nämlich dem Gott Israels. Ich möchte das mit Ihnen noch einmal kurz durchnehmen. Am Schluss, vor 2 Wochen, haben wir das nur so gestreift, weil die Zeit vorbei war. Und wir müssen das heute noch einmal durchnehmen, etwas ausführlicher. Diese Widersacher, wir haben es gelesen, ja, Esra 1, die den Tempelbau stören wollten, die haben sich mit folgenden Worten versucht einzuschleichen. Ich lese es noch einmal. Esra 4, Vers 2. Was sagen sie? Wir wollen mit euch bauen, denn wir suchen euren Gott und haben ihm geopfert, seit der Zeit Assarhaddons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Frage, was meinten sie mit diesen Worten? Wir suchen euren Gott, wir haben ihm geopfert. Oder anders gefragt, was war die geistliche, die religiöse Herkunft dieser Leute, die damals einfach so zu Esra kamen, zu den Ältesten und sagten, wir wollen mitbauen, die aber in Wirklichkeit Widersacher waren. Was war ihre geistliche Herkunft? Meine Brüder und Schwestern, wenn wir das erfassen, und ich hoffe, wir erfassen das heute, dann werden wir in erschreckender Klarheit mit der Ökumene der Antike konfrontiert. Ich will Ihnen das versuchen zu zeigen. Also die Leute haben damals gesagt, wir haben euren Gott gesucht, ihm geopfert, seit der Zeit Assarhaddons, des Königs von Assur, der uns hierher gebracht hat. Das ist tatsächlich so geschehen. Da war einmal ein assyrischer König, der hat nach der Zerstreuung Israels, als Samaria, als die Israeliten zerstreut wurden, dann hat dieser assyrische König aus allen Völkern und Stämmen Leute genommen und sie einfach dort angesiedelt, in Samaria. 2. Könige 17, 24. Da heißt es, der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamad, von Seraphim und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien an Israels Stadt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Jetzt aber Folgendes. All diese Leute von Kuta, von Ava, Hamad und so weiter nahmen alle ihre eigene Religion ihren eigenen Gott mit nach Samaria. Ihren eigenen Gottesdienst, ihren eigenen Glauben. So lesen wir ganz klar, 2. Könige 17, Abvers 29. Jedes Volk machte sich seinen Gott und tat ihn in die Heiligtümer auf den Höhen, die die Samaritaner gemacht hatten. Jedes Volk in seinen Städten, in denen es wohnte. Die von Babel machten sich Sukkot-Benot, die von Kuta machten sich Nergal, die von Hamat machten sich Ashima und die von Ava machten sich Nibhas und Tak und die von Seraweim verbrannten ihre Söhne dem Atmarech, den Göttern der von Sevaraim. Das sind alles schwierige Worte und Namen, aber ich muss Ihnen das vorlesen, um zu zeigen, jedes dieser Völker hat seinen eigenen Gott mitgenommen, seine eigene Religion, seine eigenen Gräueltaten verrichtet in Samaria, dem ehemaligen Israel. Nun, dieser Götzendienst, der sich, wie gesagt, im ehemaligen Israel abspielte, das war in Gottes Augen ein Gräuel. Was geschah? Gott hat Löwen gesandt unter diese Völker. 2. Könige 17, 25. Als sie aber anfingen, dort zu wohnen, all diese Völker, ja? Und den Herrn nicht fürchteten, sandte der Herr unter sie Löwen, die töteten sie. Und jetzt bekommen wir ein Beispiel, wie zäh Götzendienst sein kann. Dass Götzendienst sich nicht einfach so irgendwie auswischen lässt. Denn anstatt dass diese Völker sich jetzt bekehrten und gesagt hätten, das hat der Gott Israels getan, wir müssen uns bekehren, wir müssen zu diesem Gott beten, haben sie von ihren Götzen nicht losgelassen. Nein, jeder hat weiter diesen Götzendienst getrieben, aber daneben, und das ist Ökumene, daneben begannen sie gleichzeitig dem Herrn zu dienen. Stellt euch einmal vor. Also, die haben alle ihre Götzendienste beibehalten, aber begannen wegen der Löwen dem Herrn auch noch zu dienen. Wie geschah das? Dem assyrischen König, der also diese Völker hier angesiedelt hatte, dem wurde mitgeteilt, dass der Gott Israels Löwen gesandt hatte unter die von ihm angesiedelten Menschen. Dann hat er kurzerhand einen Erlass herausgegeben, nämlich folgende, 2. Könige 17, 27. Er sagte, bringt dorthin einen Priester, also ein Priester aus dem Volk Israel, ja? Bringt dorthin einen der Priester, die von dort weggeführt sind, er ziehe hin und wohne dort und lehre sie die Verehrung des Gottes des Landes. Das geschah. Und damit war der Grundstein gelegt für die Ökumene der Antike. Denn diese Priester, ihr könnt das alles nachlesen, wir können das nicht alles machen, es geht zu lang, aber diese Priester lehrte tatsächlich den angesiedelten Völkern den Weg Gottes, des wahren Gottes, aber nicht mit vollem Erfolg. Denn, ich habe es schon gesagt, sie begannen tatsächlich den Herrn zu fürchten, ja, aber gleichzeitig dienten sie ihren Göttern. Das muss ich Ihnen noch lesen. Ein Vers, 2. Könige 17, 33. Was war der Erfolg dieses Priesters? Sie fürchteten den Herrn, dienten aber auch den Göttern nach dem Brauch der Völker, von denen man sich hergebracht hatte. Also, meine Brüder und Schwestern, haben wir hier nicht das perfekte Bild vor uns von der heutigen Ökumene? Die einerseits, bitte, das ist Tatsache, die einerseits tatsächlich noch etwas weniges vom wahren Gott in sich hat, aber andererseits mit manchen Religionen und Göttern buhlt. Das haben wir dieses Jahr wieder gesehen am Kirchentag. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, was die große Gefahr ist der Ökumene heute, und das war schon damals so, nämlich, dass sie nie ihr wahres Gesicht zeigt, sondern sie wird immer so tun, als ob sie tatsächlich den Gott von Himmel und Erde meint. Und dadurch, und das ist tragisch, werden heute sogar Bibelgläubige, fundamentalistische Christen verführt. Und das war auch damals so. Wir sehen das bei Esra. Ich lese Ihnen das noch einmal. Ich habe es bereits zweimal gelesen. Diese Widersacher damals, diese antike Ökumene, ja? Wie versuchten sie sich einzuschleichen? Mit was für Worten? Esra 4, Vers 2. Wir wollen mit euch bauen, denn auch wir suchen euren Gott. Mit anderen Worten, wir haben ja einen Gott, es ist alles wunderbar, wir sind ja einig miteinander. Und wisst ihr, genau das geschah auch am Kirchentag, vielleicht hat der eine oder andere das ein bisschen verfolgt, aber da hat man auch ein Bibelwort als Leitwort genommen, allerdings sehr verstümmelt, aber immerhin ein Bibelwort, Und man hat oft den Namen Gottes in den Mund genommen. Aber daneben hat man auch manchen anderen Religionen, Glaubensformen, Gottesdiensten die Hand gereicht. Also, es geschieht nichts Neues unter der Sonne, sagte Salomo. Und wie wahr ist das? Was damals in Esra 4 geschah, wie damals in Esra 4 die antike Ökumene arbeitete, so arbeitet sie heute noch. Und wehe uns, wenn wir auf dieses Satanswerk hereinfallen. Ich kann uns nur warnen heute. Denn, und das ist die Tragik, damals unter Esra wurden die Juden, die mit dem Bau des Tempels beschäftigt waren, stellt euch vor, wurden so mutlos durch diese Unterwanderung dieser antiken Ökumene, dass der Bau des Tempels unterbrochen wurde. Und das ist keine Kleinigkeit. Esra 4, Vers 4. Da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Wahrhaftig, fast nicht vorzustellen. Die damalige antike Ökumene konnte den Bau des Tempels vorübergehend stilllegen. Und es kam wie eine Art Depression über die Juden. Mutlosigkeit, Traurigkeit. Und wir müssen uns heute fragen, weshalb. Sie taten doch Gottes Werk, diese Juden damals. Und sie haben doch ihren Feinden Widerstand geboten. Ich meine, wir haben das behandelt vor 2 Wochen. Sie sind nicht darauf eingegangen. Sie haben nicht eingewilligt, mit dieser Ökumene zusammenzuarbeiten. Sie haben klar gesagt, nein, es ziemt sich nicht, dass ihr baut. Nur wir wollen bauen, das Haus unseres Gottes. Und doch kam diese Mutlosigkeit so sehr, dass sie aufhörten zu bauen. Das war eine überaus traurige Situation. Und ich muss Ihnen Folgendes sagen heute. Das war damals eine traurige Situation. Und heute ist es nicht anders. Ja, das klingt sehr negativ. Aber es ist einfach so. Schauen Sie, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, Esra 4, es ist kein Freudenkapitel. Aber es ist Gottes Wort. Und all das ist uns geschrieben zum Vorbilde. Und all das hat prophetischen Charakter. Es weist hin auf diese unsere Zeit. Ich muss Ihnen nämlich Folgendes sagen. Genau das, was sich damals abspielte in Esra 4, spielt sich auch heute mancherorts in der Gemeinde Jesu ab. Warum? Weil der Geist der heutigen modernen Ökumene genau dasselbe ist wie der Geist der damaligen antiken Ökumene. Wir reden oft über Abfall als Zeichen der letzten Zeit. Und das ist auch so. Die Bibel redet darüber, das Abfallen von Gott, Abfallen aus der ersten Liebe, das ist, das kann man nachlesen, ein Zeichen der Endzeit. Heute müssen wir Folgendes zur Kenntnis nehmen. Auch Mutlosigkeit, Niedergeschlagenheit, Depressionen, ist eine Erscheinung der Endzeit. Nicht, dass es das nie gab. Selbstverständlich, das gab es schon so lange, dass es Menschen gab. Aber ich denke, dass das heute, in der Zeit, in der wir leben, mehr vorkommt als je zuvor. Warum? Warum? Weil gerade heute der Tempelbau, bitte nehmt das zur Kenntnis, der Tempelbau, und jetzt meine ich im übertragenen Sinne den geistlichen Tempelbau, weil der heute mehr denn je angefochten wird. Ich erinnere kurz an das Wort des Petrus. Was sagt Petrus? Und auch ihr, lasset euch als lebendige Steine auferbauen zum geistlichen Hause. Das spricht von Heiligung. Das spricht von Heiligung. Die Gemeinde muss sich heiligen. Lasst euch auferbauen. Das ist der geistliche Tempelbau hier auf Erden. Und ich sage Ihnen, heute in dieser Endzeit wird gerade dieser Tempelbau, wie damals der Tempelbau unter Esra, mehr denn je angefochten. Warum? Das ist ganz logisch. Das muss uns einleuchten, weil dieser geistliche Tempelbau auf Erden seiner Vollendung entgehen muss, denn Jesus kommt bald. Und wer weiß das auch? Wer weiß das auch? Das ist doch ganz klar. Das weiß der Feind auch. Der weiß, Christus kommt bald. Der weiß, dass die Gläubigen sich zubereiten müssen. Der weiß, dass wir uns mehr denn je als lebendige Steine aufbauen lassen müssen zum geistlichen Hause. Und deshalb leben wir in der Zeit, wo mehr denn je der Feind mit seiner ganzen Höllenmacht versucht, diesen Bau des Tempels zu unterbrechen, anzufechten, lahmzulegen. Und wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Hat nicht Paulus bereits vor 1900 Jahren darüber geredet? Und hat er nicht sogar seine Befürchtungen darüber geäußert? Ich lese es Ihnen vor. 2. Korinther 11, 2 und 3. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Er redet hier zwar nicht in der bildlichen Sprache über den geistlichen Tempel, nein, er gebraucht das Bild der Braut, aber er meint genau dasselbe, worüber wir heute reden, nämlich die Gemeinde Jesu. Und auch er spricht über die Zubereitung der Gemeinde, wenn er sagt, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Aber gleichzeitig, und das hat mich wieder neu getroffen, redet auch er, und stellt euch vor, schon vor 1900 Jahren, gleichzeitig redet auch er über die Störaktionen der Schlange, des Feindes. Und das hat Paulus bekümmert, angesichts der nötigen Zubereitung der Gemeinde, dass das stattfand. Es hat ihn beängstigt. Ich lese es noch einmal. Er sagt, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Also, mir ist wieder ganz neu geworden, dass dieser Umstand damals den Paulus sehr beängstigt hat. Und heute, und vielleicht sitzen Sie da, entmutigt und erschreckt diese Tatsache auch manche Kinder Gottes. Und in besonderer Weise diejenigen, die sich von Herzen als lebendige Steine auferbauen lassen wollen zum geistlichen Hause, die merken das. Und wisst ihr, heute sind wir in eine Zeit gekommen, wo manch einer, ein Kind Gottes, einfach, wie soll ich sagen, in eine Art Resignation gekommen ist. Das heißt, es hört auf zu bauen. Manch einer resigniert auf dem Weg dem Lammen nach. Manch einer wird müde, in seinem Streben der Heiligung nachzujagen. Und das ist rein menschlich gesehen nicht verwunderlich. Das ist nicht verwunderlich. Wenn man zur Kenntnis nimmt, wie der Feind vorgeht. Lass uns doch einmal Esra 4, Vers 4 und 5 lesen, wo wir ganz klar sehen, wie das Volk des Landes damals versuchte, die Juden zu entmutigen. Da heißt es, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Und sie dingten Ratgeber gegen sie und hinderten ihr Vorhaben, solange Kores, der König von Persien, lebte, bis zur Herrschaft des Darius, des Königs von Persien. Habt ihr das gehört? Sie dingten Ratgeber gegen sie. Anders gesagt, sie infiltrierten die Juden. Ich habe jetzt mal nachgesehen in Duden, was das Wort infiltrieren unter anderem wörtlich bedeuten kann. Und das will ich Ihnen kurz weitergeben. Genau das hat stattgefunden damals und findet heute statt. Infiltrieren, das bedeutet unter anderem, es hat noch mehrere Bedeutungen, ein normales, gesundes Gewebe mit einer fremdartigen, krankheitserregenden Substanz zu durchtränken. Meine Brüder und Schwestern, das geschah damals. Esra 4. Ratgeber wurden unter das Volk gesandt, die infiltrierten, die verseuchten das Volk, die wurden mutlos. Das geschah damals und die Bauleute des Tempels wurden gelähmt und sie hörten auf zu bauen. Und das geschieht heute in der Gemeinde Jesu. Und es lebt manche Bauleute des geistlichen Tempels. Vielleicht sitzen sie heute hier. Du weißt nicht, was los ist. Aber du bist innerlich müde geworden. Du bist bekümmert geworden, angefochten, irgendwie depressiv. Ich muss Ihnen sagen, und das will ich am Schluss auch Ihnen weitergeben und mir, wir dürfen das nicht dulden, ja, dass das geschieht, was damals geschah, dass das Bauen aufhört. Und trotzdem, heute geschieht es in der Gemeinde Jesu. Manch einer, der auf dem Weg der Heiligung war, von ganzem Herzen, ist irgendwie müde geworden. Warum? Eben, was damals geschah, diese Ratgeber, die unter das Volk gesät wurden, die das Volk infiltrierten, das geschieht heute, ich zeige Ihnen das nachher, durch den Geist des Antichristen, der schon da ist. Und wisst ihr, diese Ratgeber, diese Falschen, soll man nicht unterschätzen. Schon Sprüche 24, Vers 2 sagt, von diesen Ratgebern, denn ihr Herz trachtet nach Gewalt und ihre Lippen raten zum Unglück. Das ist immer das Ziel Satans. Unglück und Verderben zu sehen, dadurch, dass er Menschen falsch berät. Damals unter Esra brauchte der Feind, die antike Ökumene. Und heute, in unserer Zeit, braucht er unter anderem, er hat auch andere Waffen, ja, unter anderem die moderne Ökumene. Und meine Brüder und Schwestern, wenn wir dafür kein offenes Auge haben, und dafür soll auch diese Botschaft vielleicht etwas helfen, ja, wenn wir dafür keine offenen Augen haben, dann werden auch wir infiltriert, früher oder später. Das heißt, wir werden von dieser krankheitserregenden Substanz angesteckt. Vielleicht sagt jetzt jemand hier, das ist aber übertrieben. So kann man das nicht sagen. Bitte, es ist nicht übertrieben. Wir unterschätzen vielleicht den Geist des Antichristen, der schon da ist. Dieser Geist, der sich heute im Geist der Ökumene vereinigt, schleicht heute unbemerkbar in manche Gemeinden hinein. Soll ich Ihnen ein Beispiel geben, wie das gehen kann? Es ist ja bei der Ökumene das erklärte Ziel, alles unter einen Nenner zu bringen. Das haben wir damals durchgenommen. Zu diesem Zweck werden alte Werte aufgehoben, neue werden geschaffen, bewährte Formen werden abgeschafft, andere kommen an ihre Stelle. Alte, sehr gefährlich, bibeltreue Bibelausgaben werden durch neue kritische ersetzt, die sind schon massenhaft im Umlauf. Und altes, gesegnetes Liedgut wird textlich verändert oder einfach abgeschafft. Ein Beispiel. Vor einigen Tagen habe ich das gelesen in der deutschen Zeitung Die Welt. Folgendes. Die amerikanische United Church of Christ hat aus ihren Kirchenliedern diskriminierende Passagen entfernt. Was beinhaltet das? Hört und staunt. Das ist Ökumene, ja? Das ist dieser Geist. Ja? Folgendes, was beinhaltet das? Christus ist nicht mehr der König. Es gibt zwar noch Gott, den Vater, aber genauso häufig wird ihm als unser aller Mutter gehuldigt. Was die Dreieinigkeit betrifft, so wurden Vater, Sohn und Heiliger Geist zu. Lobe Gott den Geist, heiliges Feuer. Da ist vom Sohn nicht mehr die Rede. Hört ihr das? Also Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit Gottes, wurde in allen Liedern abgeändert in Lobe Gott den Geist, heiliges Feuer. Irgendwie seltsam. Das weltberühmte Lied Amazing Grace, ich denke, das kennt ihr alle, wurde überprüft, weil es an einer Stelle in deutscher Übersetzung heißt, ich war einst blind, aber jetzt sehe ich, wurden blinde Kirchmitglieder gefragt, ob sie sich verletzt fühlten. Das ist die Tendenz, ja? Die Tendenz. Komisch. Abwegig. Die Liedersammlung, die neue, ja, die jetzt herauskommt. Die Liedersammlung sei jetzt allumfassend. Was Geschlechter, hört jetzt, Kulturen, soziale und ethnische Gruppen betrifft, versicherte Referent Ansley Throckmorton, und man wolle in den Texten Vorurteile abbauen, um alle gesellschaftlichen Gruppen zu integrieren, sagte der Herausgeber des neuen Gesangsbuches. Also das hat mich so getroffen. Alle gesellschaftlichen Gruppen integrieren mit Hilfe eines Gesangbuchs, das durchaus gesalbte alte Lieder hatte. Denn die United Church of Christ hat in den USA rund 1,5 Millionen Mitglieder. Und seit 1980 bildet sie eine Gemeinschaft mit den Kirchen der Evangelischen Union in Deutschland. Vielleicht, dass wir ein bisschen verstehen, warum ich sage, wenn wir für diese Sache, diese Entwicklung, diesen Geist, ja, heute kein offenes Auge haben, kein offenes Ohr, dann werden wir auch früher oder später damit infiltriert. Das heißt, wir werden von dieser krankheitserregenden Substanz angesteckt. Stellt euch einmal vor, mehr als 1,5 Millionen Mitglieder singen zum Teil diese bis ins Lästerliche verzerrte Lieder. Und jeder, der solch ein Lied mitsingt, macht sich teilhaftig am Geist aus dem Abgrund. So arbeitet der Teufel heute. So hat er in Esra 4 gearbeitet. Ratgeber haben sie ausgesandt in dem Volk. Das hat das Volk mutlos gemacht, infiltriert. So arbeitet er heute. Und wir müssen uns unbedingt vor dieser satanischen Seuche bewahren lassen. Denn wahrhaftig, glaubt es mir, dieser Geist, derselbe Geist wie Esra 4, schleicht sich unbemerkbar in die Gemeinden. Ganz kurz ein Beispiel aus Holland. Es fällt mir jetzt ein, wir haben in Holland ein wunderbares Liedbuch, Bündel Johannes der Herr. Johannes der Herr, das war ein Erweckungsprediger. Hat viele Menschen zum Herrn gebracht. Das Liedbuch, das ist so sehr in die Herzen der älteren Geschwister eingraviert, dass man nur eine Nummer sagen musste und die wussten sofort, welches Lied das war. Man konnte sagen 365 und sofort wusste jemand, das ist das und das Lied. Auch da hat man jetzt ein neues Liedbuch herausgegeben. Viele neue, moderne Lieder und hat die Nummern vertauscht und Nummern weggeholt. Die älteren Geschwister in den Gemeinden, die vielleicht 40, 50 Jahre aus dem Buch gesungen haben, die genau wussten, woran sie waren, sind ganz verwirrt. Das ist auch dieser Geist, diese Tendenz. Meine Brüder und Schwestern, deshalb, und vielleicht sitzen Sie heute hier, ist heute manches Kind Gottes innerlich müde geworden. Es will sich zwar aufbauen lassen, als lebendiger Stein im geistlichen Hause. Es will den Weg der Heiligung gehen, ja? Aber es kommt oft bei manchen wie zu einem Stillstand, wie damals unter Esra, Mutlosigkeit, der Bau hört auf. Und ich frage uns heute Morgen, muss das denn sein? Muss das denn sein? Natürlich der Kampf, wir wissen das, der ist schwer, der ist heiß, heute mehr denn je. Und es geht manchmal durch schwere Anfechtungen, aber trotzdem, ich habe mir auch in der Vorbereitung gesagt, wir sollten doch als Kinder Gottes in und durch Jesus Christus Sieger sein, auch über diese Mächte. Wir sollten, aber zum Teil sind wir es nicht. Und wir fragen uns einfach heute, warum? Warum? Warum ist es das Mutlosigkeit, Depressionen, die Gläubigen heute zum Teil wie eine Welle überrollt? Ein Bruder hat noch gebetet heute Morgen für die Depressiven. Die sind da. Und man fragt sie, was ist denn los? Und sie wissen es nicht. Wisst ihr, ich glaube, und das ist der Zweck dieser Morgenstunde, wir müssen ganz, ganz neu zur Kenntnis nehmen, dass diese Welt Satan gehört und dass er hier König spielt. Diese ganze Entwicklung, die wir heute sehen, Ökumene, Weltkirchenrat und alles, was dazugehört, wisst ihr, dass das nichts anderes ist als der Schatten des Antichristen? Der Schatten des Antichristen und sein Reich? Über Schatten gesprochen. Schatten ist normalerweise Wohltun, nicht wahr? In diesen Tagen, Wochen, wenn man ein schattiges Plätzchen findet, dann ist man dankbar. Denkt auch an Jona mit seinem Rizinusbaum. Der hat sich sehr gefreut über den schattenspendenden Baum. Aber Schatten kann einem auch zum Frösteln bringen. Nämlich dann, wenn die Witterung kühler geworden ist. In einem solchen Fall ist der Schatten einer Mauer nicht mehr angenehm, nicht wahr? So ist es mit dem Schatten des Antichristen. Der legt sich heute in dieser Zeit, Endzeit, wie ein eisiger Hauch über diese Welt und lässt manches Kind Gottes frösteln und erschrecken. Und manch einer wird wie damals unter Esra 4 beim Bau des geistlichen Tempels gehindert, gebremst. Und vielleicht verstehen wir das viel besser, wenn wir einmal bedenken, was die Bibel über den Antichristen sagt. Denn was wir heute erleben, das hat die Bibel vorausgesagt. Was sagt die Bibel unter anderem über den Antichristen? 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Götzendienst heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Hört ihr? So dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Ich glaube, Paulus meinte hier den Tempel zu Jerusalem damals. Da aber dieser Tempel im Jahre 70 verwüstet wurde, glauben wir, dass ein dritter Tempel gebaut wird. Worin sich der Antichrist dann tatsächlich setzen wird. Ich weiß, das ist sehr umstritten. Der eine legt das so aus, der andere so. Ich meine, man muss lesen, was steht. Ja? Wir müssen nicht alles vergeistlichen. Aber was ich nur betonen will, ist Folgendes. Nämlich, dass dieses schreckliche Ereignis, was sich stattfinden wird nach der Entrückung, dass sich dieses schreckliche Ereignis, nämlich, dass der Antichrist sich in den Tempel setzt, heute bereits seine Schatten vorauswirft, und das sind keine leeren, abgedroschenen Worte, die wir vielleicht schon oft hier erwähnt haben, das sind Worte der Schrift, nachdem Paulus nämlich den Thessalonichern gesagt hat, dass der Antichrist sich einmal in den Tempel setzen wird, spricht er nur drei Verse weiter, wann das geschehen wird. Nur drei Verse. 2. Thessalonicher 2, 7 und 8. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden und dann wird der Böse offenbart werden. Es wurde hier schon zu Genüge darüber gesprochen, wer den Antichristen aufhält, nämlich der Heilige Geist, der bald zusammen mit der Gemeinde entrückt wird. Wenn das geschehen ist, wird er sich vollkommen offenbaren. Jetzt bitte achtet aber genau auf die Aussage, die wir soeben gelesen haben, 2. Thessalonicher 2, 7 und 8. Paulus sagt nicht nur, dass das Böse noch aufgehalten wird. Er sagt nicht nur, dass wenn das Hindernis weg ist, dass er dann vollkommen sich offenbaren wird. Er sagt, und zwar am Anfang dieses Textes, denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Und auch das hat er vor fast über 1900 Jahren gesagt. Damals sagte er, er ist doch nicht da, der Antichrist, aber sein Geist regt sich schon. Meine Brüder und Schwestern, wie viel mehr wird sich dann dieser Geist aus der Dunkelheit, aus dem Abgrund heute regen, heute in der Zeit, in der wir leben? Und das ist es, was manch ein Kind Gottes, das hingegeben leben will, verspürt. Und das ist es, was wir vielleicht ab und zu wie einen Druck verspüren. Denn stellt euch vor, ihr müsst euch das jetzt plastisch vorstellen, genauso wie der Antichrist sich einmal in den Tempel Gottes zu Jerusalem setzen wird, setzt sich heute bereits sein Geist, der bereits da ist, in den geistlichen Tempel hier auf Erden. Das heißt, was ich bereits gesagt habe, er infiltriert schon heute die Gemeinde. Und damit geschieht genau das, was sich damals in Esra 4, Vers 5 ereignete. Und sie denkten Ratgeber gegen sie. Ja? Sie denkten Ratgeber gegen sie. Wer sind es heute, die das am meisten verspüren? Diesen Druck aus der Hölle? Wer? Diejenigen, die von ganzem Herzen mitbauen am geistlichen Tempel. Nicht alle bauen. Wissen Sie das? Nicht alle bauen. Es gibt Christen, die sind auch gerettet, aber die bauen nicht. Die leben ihr Leben. Wenn die heute hier sind, die sagen vielleicht, Mensch, was redet der dummes Zeug? Ich verspüre nichts. Klar verspürst du nichts. Diejenigen, die von Herzen der Heiligung nachjagen, die sagen, ich folge dem Lamm nach, wo es geht, die verspüren das. Diejenigen, die sich aufbauen lassen von Herzen zu diesem geistlichen Hause, die geistlich Tempel bauen heute, die verspüren das, die anderen nicht. Und leider geschieht heute im geistlichen Sinne genau das, was sich damals traurigerweise in Esra 4 ereignete. Esra 4, Vers 4, da machte das Volk des Landes die Juden mutlos und schreckte sie vom Bauen ab. Ja, das ist sehr destruktiv und negativ und traurig alles und ich will es natürlich nicht dabei bewenden lassen, obwohl das Kapitel Esra 4 kein Wort der Freude weitergibt. Aber ich möchte uns jetzt allen die Frage stellen, was ist hier zu tun? Heute, in dieser Zeit, was ist hier zu tun? Eines ist klar, davon müssen wir ausgehen. Jesus Christus ist Sieger, auch über diese Macht der Finsternis. Deshalb geht es um die Frage, wie müssen wir hier den Sieg Jesu anwenden? Heute, gegen diesen destruktiven Geist aus der Hölle. Ja, zuerst müssen wir einmal etwas ganz anderes zur Kenntnis nehmen. Ich habe es eigentlich jetzt schon die ganze Zeit versucht zu erklären. Ich will es noch einmal sagen. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, was Paulus gesagt hat, 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Denn es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Das musst du wissen. Zu leugnen, dass es den Teufel und die Dämonen gibt, zu leugnen, dass wir heute zu kämpfen haben mit diesem Geist unter dem Himmel, das ist kindisch. Und das ist Fokus-Strauß-Politik. Aber es gibt heute solche Leute. Es gibt Kinder Gottes, die sagen, es gibt keine Dämonen. Es gibt sogar Prediger, die das lautstark verkünden. Ich habe einmal von einem Evangelisten gehört, der hat überlaut in einer Riesenmenge geschrien, wir plündern die Hölle. Man kann über diesen Ausspruch denken, wie man will. Aber ich denke, wir müssen Acht geben, was wir sagen. Kinder Gottes, die so leichtfertig, ja sogar spöttisch, über die Macht der Finsternis reden, sind oft die, die am meisten mit unerklärlichen Ängsten zu tun haben. Da war einmal ein Kind Gottes. Ist kein Märchen, das ist wahr. Das wurde nie müde zu verkünden, es gibt keine Dämonen mehr. Die sind besiegt, die sind weg. Dasselbe Kind Gottes schloss aber jeden Abend sehr sorgfältig und gewissenhaft in übertriebener Weise alle Türen seiner Wohnung zweifach, dreifach Frage, weshalb? 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 Also, bitte, verleugne nicht die Gegenwart der Macht der Finsternis. Aber viel wichtiger ist jetzt Folgendes. Verleugne nicht die Gegenwart der Finsternis, aber ehre sie auch nicht. Ehre sie auch nicht. Das ist die andere Seite. Jetzt sagen wir vielleicht, das tun wir in keinem Fall. Wir ehren doch nicht die Macht der Finsternis. Bitte, vielleicht doch. Ich will das versuchen zu erklären. Es ist eine Sache, die Macht der Finsternis als eine Präsenz zu erkennen. Das habe ich jetzt versucht zu erklären, ja? Und es ist eine andere Sache, sie anzuerkennen. Und das machen manche Gläubigen. Und dadurch ehren sie den Teufel. Ja, aber wie anerkenne ich dann die Macht der Finsternis? Ganz einfach. Und das will ich persönlich jedem sagen heute Morgen. Indem du ihm nicht widerstehst. Ganz einfach. Indem du ihm nicht widerstehst. Du erkennst zwar, dass er da ist. Du erkennst die Macht des Bösen heute. Aber du ziehst nicht unmittelbar nach dieser Erkenntnis die richtige Konsequenz. Nämlich, dass du keine Sekunde zaudern sollst, sondern ihm sofort im Namen Jesu widerstehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, in dieser Predigt, Ihnen zu erklären, dass die Macht der Finsternis eine Präsenz ist. Aber das heißt nun nie und nimmer, dass wir jetzt alle nach Hause gehen und sagen, naja, das ist nun einfach so, die ist jetzt einfach da, der Teufel hat hier sein Reich, naja, wir lassen das über uns ergehen. Nein, meine Brüder und Schwestern, wenn wir das tun, erkennen wir nicht die Macht des Bösen, sondern anerkennen wir und ehren sie. Und das, glaube ich, ist unter anderem ein Grund, weshalb heute, eben heute, manche Kinder Gottes, die zwar von Herzen Jesus folgen, die plötzlich in Mutlosigkeit kommen, Depressionen, Schwermut. Und es gibt nicht wenige, die darunter leiden. Denn, und das müssen wir einfach mitnehmen von diesem Morgen, in dem Moment, wo wir erkennen, da ist der Teufel am Werk, müssen wir sofort und konsequent Stellung beziehen. Sofort, konsequent. Aber wie? Ja, Jakobus sagt, Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel. Widersteht ihm. So flieht er von euch. Warum tun wir das nicht? Warum befolgen wir nicht einfach diese Worte? Schaut, es wäre grundfalsch, wenn wir jetzt heute nur reden würden über Esra 4, dieses Kapitel, was nur negativen Charakter hat, und dann würden wir die Bibel schließen und sagen, so, schöner Sonntag. Nein, ich meine, wir lesen das, es ist uns um Vorbilder geschrieben, aber wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen. Und die einzige Konsequenz, die es gibt für Kinder Gottes, ist, dass wenn wir merken, hier ist die Macht der Finsternis am Werk, dass wir sofort Stellung beziehen, ihm widerstehen, dem Teufel. Vielleicht ist es so, dass manche von uns nicht genau wissen, wie man das macht. Oder wir kommen im richtigen Moment nicht drauf. Ich denke, die meisten von uns warten zu lange. Du hast erfasst, das ist der Teufel. Und du wartest. Und es wird immer schlimmer. Wir müssen sofort Stellung beziehen. Nun, wir versuchen, etwas weiterzugeben, jetzt noch als letzter Punkt, was es bedeutet, dem Satan zu widerstehen. Jakobus hat nicht nur gesagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Er gibt uns noch einige ganz wichtige Hinweise. Und ich bitte, dass wir noch einen Moment Aufmerksamkeit haben für diese Wahrheit. Er hat nämlich diese Ermahnung, widersteht dem Teufel, wenn ihr eine Bibel habt, bitte schlagt es auf, Jakobus 4, Vers 7. Er hat diese Ermahnung in zwei wichtige, lebensnotwendige Heilswahrheiten eingepackt. Ja? Er gibt diese Ermahnung nicht einfach so los von allem. Er hat sie eingepackt in zwei Heilswahrheiten. Es ist wie mit einem sehr diffizilen, heiklen Geschenk, das an allen Seiten Schaden leiden könnte. Und das deshalb gut eingepackt worden ist. Und dem Teufel widerstehen, das ist eine diffizile Sache, ja? Also, wie ist diese Ermahnung eingepackt? In einem zwiefachen, doppelten Hinweis. In Gott zu sein, in Gott zu stehen. Schau, das hat mich persönlich ganz neu gestärkt. Jakobus 4, Vers 7 beginnt mit den Worten. So seid nun Gott untertan. Und dann folgt unmittelbar die Ermahnung. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und dann direkt nach diesen Worten sagt er, naht euch zu Gott. So naht er sich zu euch. Hört ihr? Die Ermahnung, das hat mich gestärkt, ja? Dem Teufel Widerstand zu leisten, ist eingepackt in seid Gott untertan und naht euch zu Gott. Dazwischen drin steht die Ermahnung, widersteht dem Teufel. Mit anderen Worten, wenn du Satan wirklich echten Widerstand leisten willst, dann sorge in erster Linie dafür, dass du Gott vollkommen untertan bist. Das heißt, dass du in absolutem Glaubensgehorsam gegenüber ihm stehst. Wenn das nicht der Fall ist, dann versuche gar nicht erst Widerstand zu leisten. Da musst du scheitern, du hast keine Vollmacht. Ich denke, das ist die Not bei manchen Kindern Gottes. Sie wollen im Glauben dem Feind widerstehen. Sie kennen das Wort des Jakobus, widersteht dem Teufel. Sie kennen die Macht Jesu Christi von Golgatha. Aber sie kommen zu Fall. Warum? Weil sie vielleicht in einer kleinen Sache in ihrem Leben nicht absolut im Glaubensgehorsam stehen gegenüber dem Feind. Es ist lächerlich, um dann zu versuchen, dem Feind zu widerstehen. Dann lacht die Hölle. Nein, seid untertänig an Gott und werft ihm euch. Seid gehorsam und dann widersteht dem Teufel. Gott kann nicht helfen, Gott kann uns nicht befreien, wenn kein Glaubensgehorsam da ist. Wisst ihr das? Ungehorsamheit in Gottes Augen so schlimm ist wie Zauberei. Das sagt er doch zu König Saul, 1. Samuel 15, 23. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Also, sorge für Glaubensgehorsam. Das ist die eine Voraussetzung, die erfüllt werden muss, um den Aufruf des Jakobus befolgen zu können, widersteht dem Teufel. Nun zum anderen. Wenn du Satan wirklich siegreich widerstehen willst, und ich sage es auch mir, ja, bitte, dann nahe dich von ganzem Herzen zu Gott, wie Jakobus es sagt, in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott. Das heißt, sorge dafür, dass eine tiefe, innige Verbindung ist zwischen dir und deinem Gott. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 7, wenn ihr in mir bleibt, ja, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch widerfahren. Mit anderen Worten, wer mit mir in einer lebendigen Verbindung steht, der wird Sieg haben. Und ich glaube, wenn diese zwei Voraussetzungen erfüllt sind, Glaubensgehorsam gegenüber Gott, innige Verbindung mit Gott, dann stelle dich mutig auf gegenüber Satan, leiste ihm Widerstand. Aber noch wissen wir nicht, was das dann ist, ihm widerstehen. Schau, wenn ich jetzt rede über Satan widerstehen, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass du im Moment, wo du merkst, die Macht der Finsternis ist da, dass du dann Stunden auf die Knie gehst und betest. Bitte, das ist eine gute Sache und oft notwendig. Aber Satan widerstehen, das ist vielleicht doch noch etwas anderes. Nämlich, dass du einfach anfängst, im Glauben zu nehmen. Im Glauben zu nehmen. Schau, wenn du diese Voraussetzung erfüllt hast, du bist gehorsam, du bist klar vor deinem Gott, du hast dich ihm genaht, du bist eins mit deinem Gott, dann bist du ja in deinem Gott, ja? Dann kannst du das, was er dir bereits gegeben hat, an Verheißungen, an glaubensstärkende Worte, kannst du vollumfänglich direkt für dich in Anspruch nehmen. Das ist ja das große Vorrecht für jeden, der in Gott ruht, der in Gott ist, der nimmt und widersteht. Zum Beispiel Epheser 6, Vers 13, da heißt es ja, darum nehmt die volle Waffenrüstung Gottes zur Hand, damit ihr imstande seid, am bösen Tag Widerstand zu leisten. Ja, manch einer hat versucht, aufgrund dieses Wortes, Epheser 6, ja, dem Teufel zu widerstehen. Und es gelang ihm nicht. Warum? Weil er nicht vollkommen in seinem Gott war. Schaut, die Voraussetzung ist eben in Gott sein. Die Verbindung muss da sein. Es muss klar sein zwischen dir und deinem Gott. Diese zwei Heilswahrheiten des Jakobus, Glaubensgehorsam und innige Verbindung, das muss da sein, bevor du Satan widerstehen willst. Wie schmerzlich ist dann eine Niederlage, wenn das nicht so gewesen ist. Aber wer diese zwei Heilswahrheiten in seinem Leben ganz praktisch kennt und hat, der darf siegreich dem Satan widerstehen, indem er ihm Glauben nimmt. Und jetzt noch ganz kurz, ganz praktisch. Was ist das im Glauben nehmen? Ich habe es schon angetönt. Ich will es noch mit einem Beispiel erklären. Im Glauben nehmen, das bedeutet, dass du in dem Moment, wo du verspürst, das ist der Feind, dass du in dem Moment irgendeine Verheißung der Bibel, die dir Macht gegenüber Satan gibt, nimmst und sie gegen ihn verwendest. Wir dürfen das. Zum Beispiel die Verheißung des Herrn aus Lukas 10, Vers 19. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes. Nichts wird euch schaden. Hört ihr? Wenn du die zwei Heilswahrheiten des Jakobus, Glaubensgehorsam und innige Verbindung zum Herrn in deinem Leben kennst und hast, dann nimm diese Verheißung, verwende sie im Glauben gegen Satan. Das ist Nehmen im Glauben. Und gerade in Bezug auf den geistlichen Tempelbau, das ist unser Thema, den geistlichen Tempelbau hier auf Erden, der ja heute, wie wir gesehen haben, so sehr angefochten wird und wodurch manches Kind Gottes angefochten worden ist, müde geworden ist. Gerade in Bezug auf dieses Problem haben wir auch eine Verheißung der Schrift, die wir nehmen dürfen und gegen Satan verwenden dürfen. Wir finden es in 2. Korinther 6, Vers 16. Was hat der Tempel Gottes gemein mit Götzen? Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein, mein Bruder und meine Schwester. Wenn du, der du dich von ganzem Herzen als lebendiger Stein aufbauen lassen willst, zum geistlichen Hause, wenn du deswegen müde geworden bist, angefochten worden bist, innerlich zerschlagen bist, dann nimm diese Verheißung aus 2. Korinther 6, Vers 16 und tritt dem Teufel mit diesem Wort entgegen. Sag ihm, dass der Tempel Gottes nichts mit ihm zu tun hat. Sag ihm, dass du zum Tempel des lebendigen Gottes gehörst. Und sag ihm, dass Gott selbst gesagt hat, dass er in diesem Tempel wohnen will. Sorge aber dafür, dass die zwei Heilswahrheiten des Jakobus, Glaubensgehorsam und innige Verbindung zum Herrn, eine Realität sind in deinem Leben. Sonst wirst du dem Teufel nicht widerstehen. Der Herr schenke uns allen Gnade darin. Amen.
In der Predigtreihe über das Buch Esra hörten Sie heute von Marcel Malgo die 6. Folge. Und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!